Zigarettenautomaten mir eine Packung Zigaretten gezogen und dann mit total schlechtem Gewissen die erste Kippe geraucht, so 2, 3 Züge gemacht, dann die Kippe weggeschmissen und die Packung weggeschmissen. Und das dieses mit total schlechtem Gewissen, und das hat sich dann so für einige Wochen wiederholt, dieses Ritual. Und dann ist also Folgendes passiert. Ich habe, wie gesagt, diese Schallplatte gehört mit Prabhupada, diesem Chanten. Und in einer Nacht habe ich die folgenden Traum, den erzähle ich jetzt mal. Wir hatten das war ein zweistöckiges Gebäude, dieser kleine Tempel in Wedding. Plötzlich hieß es, Prabhupada kommt. Wir hatten große Geschäftigkeit. Und auf jeden Fall, ich hatte plötzlich wieder diesen Drang, meine tägliche Zigarette zu rauchen, zumindest halb in meinem Traum, und habe mich in die Besenkammer verkrochen und dort meine Zigarette angesteckt. Und plötzlich geht die Tür zur Besenkammer auf und Prabhupada steht vor mir. Und ich bin also kreideweiß geworden, die Zigarette ist mir aus der Hand gefallen und gezittert am ganzen Körper. Und Prabhupada, wie ich gestern gesagt habe, ich habe zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, noch kein Englisch gesprochen oder ganz, ganz wenig. Prabhupada hat mich auf Deutsch angesprochen, wie barmherzig. Und hat gesagt, ich weiß, was dein Problem ist. Du chantest nicht richtig. Und aus diesem Grund kannst du da diese schlechte Gewohnheit nicht aufgeben. Gib immer mal deine Beats. Und dann habe ich da zitternd meine Beats aus meinem Beatbag rausgeholt und Prabhupada hat meine Beats gereicht. Und Prabhupada hat die Beats genommen und dann das, was ich halt kannte von dieser Schallplatte, dann hat er auf meinen Beats genauso gechantet, so wie ich den Mantra auf der Platte gehört habe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dann hat er mir die Beats wieder in die Hand gesagt, so musst du chanten. Dann hast du keine Probleme mehr. Das war meine erste feinstoffliche Begegnung mit Srila Prabhupada und es hat funktioniert. Ich erzähle später noch ein bisschen mehr, aber jetzt erstmal jemand anderes.
Ja. Ja, gerade mit der Besenkammer. Also, ich kam nämlich in die zum Bartelstraße. Also das fing 1971 war ich immer Gast und ich kam oft wöchentlich. Also weil ich war sehr angezogen. Ich war Versicherungskaufmann im Deutschen Ring in Hamburg. Also ich war ein richtiger Hamburger, ein richtig deutscher Ring. Mit Versicherungsexamen und Angestellter bis 50 Jahre im Deutschen Ring. Gesicherte Versicherung. Also mit Renten und allem. Und dann kam ich in Tempel und Chakravarti hat immer am meisten zu mir gepredigt. Und einmal sagt er, wie hast du Beats? Geh in diese Besenkammer hier rein. Ja. Ich sag, Besenkammer? Ja. Und tatsächlich, da war so eine kleine Kammer. Das kam wohl von seinem Traum. Er denkt, die Devotees müssen alle in diese Besenkammer rein. Und tatsächlich, da saß ich dann in der Besenkammer. Und dann, weil er meinte, ja, man muss ganz geschützt sein von allen, wenn man da drin ist. Und dann nach einer Viertelstunde wurde ich aus der Besenkammer dann befreit, nachdem ich da 15 Minuten gechantet habe. Aber es war eine sehr liebende Atmosphäre da in der Bartelstraße, so mit Hanse Dutta und Himawati und Chakravarti. Das war eine fantastische Crew. Und ich war sehr angehaftet an diese Devotis, und auch Chakravarti sagte, gib deinen deutschen Ring auf. Und das Gemeine war immer, ich war immer seit 1971, die haben oft immer Kirtan gemacht am Dammtor, am Hamburger Dammtor. Da ist so eine große Brücke, hinter dem Dammtor, so eine Fußgängerbrücke. Da haben sie immer drauf. Und als ich von der Versicherung fertig war, da musste ich immer zur U-Bahn. Und ich musste immer darüber, direkt am Kirtan vorbei. Also unbeschreiblich. Also von der Versicherung Hamburger Deutscher Ring und dann hinten am Dammtor raus, weil ich wohnte in Hamburg-Lurup und musste zum Dammtor. Und manchmal habe ich den ganzen Tag gearbeitet und ich war total grau, so 8 Stunden arbeiten komme ich schon. Hare Krishna, Hare Bol, Hare Bol. Und ich, weil das und alles mit schön roten Dotis und alles so Ekstase und glücklich. Selbstgefärbt. Dachte ich, haben die ein schönes Leben. Ich bin hier in diesem grauen deutschen Ring. Und dann ja, dann bin ich 1972, nach 2 Jahren, es hat mir 2 Jahre gebraucht, von 1970, ich bin ja öfters gekommen, bin ich dann Devote geworden, gleich am ersten Tag. Und am zweiten Tag wurde ich gleich rausgeschubst auf die Straße und musste Bücher verteilen. Und die haben gesagt, verteil viele Bücher. Also man musste zu Fuß gehen. Nee, wir hatten noch Geld, also Geld für die Rückreise, für die Hinreise gekriegt in die Innenstadt zum Jungfernstieg, aber Rückreise muss man selber bezahlen. Weil man hatte ja irgendwas collected. Ne? Zu der Zeit gab es keine Bücher, wir hatten nur so schwarz-weiße Back to God Head Magazine und so. Und jetzt kommt was ganz Komisches. Ich habe dann nichts verteilt. Aber jetzt kommt noch was ganz Spezielles. Und dann war ich gezwungen, zu Fuß zurückzugehen, ja, zu Fuß von Jungfernstieg da zur Bartelstraße. Aber dann passierte was Außergewöhnliches, was mir später nie passiert ist. Da war, ich weiß noch sogar, welches Auto das war ein Volkswagen Cabriolet, dieser Cabriolet Volkswagen, kam. Und da saßen junge Leute drin und die waren ganz gut gelaunt und die hielten an. Die hielten tatsächlich an. Und sag, was hast du? Also ich hatte irgendwas in der Hand und dachte, das wollen wir haben. Und das war so ungefähr 100 Meter vom Tempel weg. Also ich war schon fast zu Hause. Ja, wie viel kostet das? Ja, 2 Mark und so. Und dann, die waren ganz glücklich. Die waren so im Auto so, irgendwie so. Und dann sagte ich so, ist mir noch nie passiert. Und dann kam ich zurück und dann der Kassierer wartete schon auf mich. Wie war's? Ja. Und dann schob ich diese 2 Marken. Ich habe das collected. Damit diese 2 Mark zurück. Und der Kassierer. Ja. Was? Ich glaube, das war Wassermann oder so. Ich weiß nicht, ob du Wassermann noch kennst. Den habe ich nie wieder getroffen, diesen Wassermann. Der ist irgendwie. Der war ein ganz nicer Gott geweiht, der ist aber irgendwie verschwunden.
Also vielleicht ein Kommentar ganz schnell. Als wir zum Tempel gekommen sind, das ist so ähnlich ein Krisenzustand gewesen wie heutzutage in Iskon Deutschland mit rettet Iskon Deutschland. Und zwar war das Hamburger Yatra total verschuldet. Und jeden Sonntag wurden zum Sonntagsfest, da ging der Tempelpräsident zu den Dedis und da wurde nicht die Buchverteilung vorgelesen, sondern da wurde der Schuldenstand, der wöchentliche Schuldenstand vorgelesen. Und der Schuldenstand, muss man sich mal vorstellen, der lag zu dem Zeitpunkt bei 30.000 Mark. Die tägliche Sanketankollekte, als wir kamen, war ungefähr 7 oder 8 Mark am Tag. Ja, ist eine gute Frage. Ja.
Aber wir aßen wie die Könige, das weiß ich noch.
Ja, ja. Ja, ich muss sagen, Himawati, sie ist, fand ich trotzdem eines noch der besten Köche von ISKCON überhaupt. Also wenn die irgendwas gekocht hat, dann war ich nur ganz weg. Das war, noch heute denke ich an das Essen, das war einfach, nur wenn ich dran denke, dann, das war so Mumps. Also, was? Hanse Tutas Ex-Frau, also das war so Mumps, die Special, das war sehr extrem, also. Ja, es geht, ja, genau, es geht, ja, es, vielleicht bin ich zu sehr jetzt, okay, jetzt reden wir zu sehr von uns.
Verherrlichung.
Verherrlichung, Papa. Okay, nicht von uns und so. Okay. Der Guru ist wieder auf dem Reich, richtigen Weg. Okay, gleich 1972, als ich dann kam, fuhren wir nach Paris. Und ich habe Prabhupada bis dahin noch nicht kennengelernt und ich dachte, ja, der wird so ein ganz nicer, transzendentaler Devotee sein. Aber als Prabhupada dann kam im Flughafen, das war so unbeschreiblich. Das war Prabhupada, man konnte sehen, dieses Krishna Prema, das ging raus aus seinem Herzen wie Gold. Und seine Barmherzigkeit strömte über die Gottgeweihten. Und die Hälfte der Gottgeweihten fing sofort an zu weinen und alle verbeugten sich. Und da merkte man so, dieser Gottgeweihte, das ist 100-mal mehr als Jesus Christus. Das war einfach, nur Krishna Prema. Ich war also wir schwammen im Ozean des Nektars der Liebe zu Krishna. Es war also das kann man nicht beschreiben. Es ist also, wer jemand das, ich habe auch nie wieder einen Gottgeweihten getroffen. Also, und es wird vielleicht auch nie wieder einen geben, der so, diese Krishna-Prema, der so rausströmt. Aber nicht nur, die strömt nicht nur raus, die geht über deine Seele und überschwemmt dich total und du kannst nichts machen. und da sehen wir das Beispiel von einem reinen Gottgeweihten. Seine Barmherzigkeit ist unbegrenzt. He Krishna Karinu Sindhu Dina Bandhu Jagatpati. Er ist ganz barmherzig zu Dinabandhu, zu den gefallenen Seelen. Karuna Sindhu, der Ozean, das Meer der Liebe zu Krishna. Es ist also, ich war so überrascht, dass also besonders das erste Mal, und extrem habe ich das komischerweise auch nie wieder erlebt. Also gerade das erste Mal war das so extrem, dass ich vollkommen, und dann, ja, dann haben wir, da war ja in dem Flughafen war, dann sind wir nach Paris und ich habe noch vorher den Raum gemalt und geputzt, gekratzt. Da sagten, jetzt gehen wir noch Tage vor, haben wir so einen Boden und gemalt. Da, im Paris-Tempel haben wir. Und die Lektion war einfach ekstatisch und wir sind immer auf Und es gibt ja auch viele schöne Fotos. Und dieses, da war sogar einmal, da hat Prabhupada keine Lecture geben wollen, da im Park. Und man verstand nicht warum, aber irgendwie fing das plötzlich ganz schwer an zu rechnen. Und da irgendwie hat man es verstanden, da war irgendwas. Das es ist also dieses Paris war einfach eine wunderschöne Sache. Das ging ja wochenlang. Da war ein großes Haus und wir haben ganz viel. Wir haben immer mit Prasadam so ganz viel gemacht und das. Nachher gingen wir nach Holland zum Wandelpark. Auch im Wandelpark, ich glaube, da ist Rohini Sutta noch gewesen, als er, irgendwas habe ich mal gehört, 1972. Noch von der Ferne, ja, ich habe gehört, du warst in diesem Wandelpark. 72, ja. 72, und es war ein herrlicher Park in Amsterdam. Also nach Paris kam Holland, dann sind wir nach Amsterdam und ich habe auch noch Bücher in Amsterdam verkauft, weiß ich noch. Da habe ich innerhalb von ein paar Tagen gleich ein bisschen Holländisch gesprochen. Das ging irgendwie, nach ein paar Tagen war das schon intus irgendwie. Holländisch gar nicht so schwer. Habe ich immer Bücher verteilt in Holland. Aber es war ein herrliches Parkfestival mit Prabhupada, mit so einem schönen Zelt. Und Prabhupada gab Lectures. Es ist einfach, war wunderschön. Und dann sind wir auch, da war eine große Halle auch in Amsterdam, wurde gemietet, eine riesengroße Halle. Und, bitte? Hotel Krasnopolski. Und da war auch irgendwie so, da waren nicht so viele Gäste. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir hier einen Harinam. Dann haben wir einen großen Harinam gemacht und das war wie die Rattenfänger von Hameln. Sagte, komm alle mit, kommt alle mit. Und plötzlich war die Halle voll. Es ist uns tatsächlich gelungen, die ganzen Hippies da von Amsterdam, die kamen dann, das war so, ne? Das war so, war die Holle, tatsächlich, zuerst war die so ein Drittel voll und wir machen jetzt hier mal einen großen Harinam. Und dann, das war auch ein ganz tolles Predigerprogramm. Und da merkte man, das Prabhupada war einfach, ist der größte Prediger des Krishna-Musterns ever. Er hat einfach ganz großartig überall gepredigt. Ist einfach eines der besten Prediger der Welt gewesen. Das vor allen Dingen in der konservativen Hindu-Gesellschaft war das ja verpönt, in den Westen zu gehen. Aber Prabhupada war einfach ein Nachfolger von Lord Chaitanya und hat das gebrochen. Im Namen von Lord Chaitanya werden wir die Seelen befreien. So, ja, das zu der Wandelpark, das war auch eine fantastische Sache. Einmal habe ich die Tür zugemacht, weiß noch im Auto in Amsterdam. Das sind ganz kleine Sachen, aber das erinnere ich mich heute noch. Sagte eine, bitte mach die Tür zu. Prabhupada ging ein Auto und dann habe ich die Tür zugemacht für ihn. Er saß da drin. Das sind nur so kleine, aber ich sage, ich habe die Tür zugemacht. Ja. auch in Amsterdam. Ich habe heute noch ein Foto, das habe ich in Australien gesehen. Da war ich bei einem Krishnas Freund, da konnte man übernachten immer, wenn man auf der Tour war, was verkaufte. Und der hatte ein eine Zeitung und plötzlich sah ich da ein Foto, da ein riesenlanges Foto von Amsterdam. Und da war ich auch mit drauf, wo ich irgendwo in Australien, und dann habe ich das Haar nicht rausgerissen, das Foto. und das sind alles, das gibt's in ISKCON-Welt gar nicht, dieses Foto. Und es ist ungefähr 40 Zentimeter lang, wo die ganzen Hippies sind, so noch mit Priti Putra als Kami und gerade ja in Amsterdam, weil ist ja dieses berühmte Szene gewesen, wo Prabhupada extrem ärgerlich wurde. Das habe ich auch mein ganzen Leben noch nie jemanden so ärgerlich gehört, weil die haben bei der Opferung was vergessen, dies und das. Und Prabhupada wurde extrem ärgerlich. Und obwohl das Fernsehen war da, so ungefähr gestern war das Fernsehen hier, was meinst du, wenn gerade jemand aufnimmt und jemand schreit da ganz heavy, so. Aber Prabhupada hat es gemacht für den Dienst für Krishna. Und man merkte, er ist sehr, er will sehr proper Sachen haben, nicht, dass man irgendwas macht und es soll alles pipapo, ist egal. Nee, so ist es eben nicht. Spirituelles Leben ist eben, es muss gerade in Beziehung auf Deity-Verehrung und in Beziehung auf Opferung muss alles proper sein. Das geht nicht, dass man einfach da irgendwas hinlegt und ist alles egal. Und das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört, dass jemand, und man konnte an den Nadel hören, wenn die runtergefallen wäre, alle waren auf Englisch stunned. Also wie so etwas. Und da kann man merken, der reine Gottgeweihte, wenn er ärgerlich ist, es ist möglich, ärgerlich zu werden in den Dienst für Krishna. Aber wenn es im Dienst Krishnas ist, ist es 100% rein. Konnte man sich auch lernen vom Prabhupada. Also Ärger ist da, auch für den Dienst für Krishna. Nicht, dass es im spirituellen Leben darf es keinen Ärger geben. Man kann den Ärger, also man soll nicht sagen, jetzt bin ich ärgerlich, sondern jedenfalls war das ein gutes Beispiel. Man konnte merken, wenn eine selbstverwirklichte Seele machte, da geht es längst, so sieht es aus und so weiter und so weiter. So, dass nicht, dass es alles nur Love and Peace ist, sondern Prabhupada hat uns auch gezeigt, er möchte eine proper Bewegung, er möchte auch hier Ordnung haben. Nicht, dass wir nur so eine Hippie irgendwas, sondern wir wollen hier Ordnung, wir wollen hier, und wir können auch, und das, wir sollten auch nicht weglaufen, wenn der Guru jetzt mal ärgerlich wird und sagen, nee, jetzt ist mir das zu viel. Der Guru hat Recht, ärgerlich zu werden, und der Schüler muss das nehmen. Also das ist spirituell, ne? Also das ist nicht leicht zu nehmen, ne? So, wenn jemand auf einen ärgerlich wird und so, dann aber wie gesagt, später hat er auch eine ganz herrliche Lexe gegeben. Ist nicht, dass dann er plötzlich normalerweise, wenn ein Mensch ärgerlich wird, dann wieder zum Schluss, den kann er gar nicht mehr sprechen und dann ist er ganz fertig, weil Ärger ist ja, dass es einen total runterreißt. Also es reißt dich runter. Aber danach hat Prabhupada ganz ruhig eine ganz tolle Lecture gegeben. Das bedeutet, dass sein Ärger war total auf der spirituellen Ebene. So, deswegen müssen wir sehen. Also ich wollte euch das nur mal sagen, dass ihr das ruhig nehmen sollt, wenn der Guru manchmal ärgerlich wird. Das ist, nehmt es und macht Fortschritt. Und ist auch gut, wenn es manchmal da ist. Es ist manchmal im Leben nicht so gut, dass alles ist egal. So, weil es gibt sehr viel Ordnung auch in unserer Bewegung. Auch wir wollen Ordnung haben in unseren Angelegenheiten. So, aber das war ein wunderschönes Erlebnis, obwohl es war, ja, es war also verschiedene Sachen. Erst kommt diese Liebe zu Krishna und dann kommt plötzlich der Hammer. Es war so ganz schön, ist eine ganz schöne Sachen erlebt man da. Erstmal dieses Ozean, dann war, oh, und plötzlich, wumm. So, dann, ja, aber wie gesagt, ich habe eigentlich auch viel zu erzählen. Wie lange Zeit haben wir eigentlich? Nur bis eins, glaube ich.
Ja, nur bis eins.
Ja. Ja, das, genau. Manchmal bin ich auch so, ne, wie man der viel redet. Okay. Ich versuche das vielleicht abzukürzen, weil da waren auch so viele Jahre, dann kam, war es 73, 74, 75. Und jedes Jahr habe ich ihn getroffen. 73 habe ich in der Buchverteilung gewonnen in so einem Marathon und dann durfte ich ja nach London gehen, als Einziger, weil ich der Beste in der Buchverteilung war. Jetzt habe ich mich mal wieder selbst gehört. Und noch vor Rohini Sutta und Vadidara war das meine Zeit. Was? Ich war ein bisschen so. Zum Glück habe ich den Hamburger Tempel ein bisschen da aus. 73, ja. 73 war meine große Zeit. Also, da habe ich den Hamburger Tempel auch ein bisschen geholfen. Meine Kollekte wurde ein bisschen besser als 2 Mark. Das wurde leicht nachher 2 und 2000 und 20.000. Und also ich war dann noch ein guter Mann. Aber und 1930. Es tut mir leid. Es ist sowas eigentlich verboten. Ja, jedenfalls, 1973 bin ich sehr viel auch mit Prabhupada und spazieren gegangen. Bhaktivedanta Menon hat gerade aufgemacht, ein paar Wochen. Und ich konnte ihn selbst mit ihm sprechen auf den Spaziergängen. Ist unbeschreiblich. Eine Frage war einmal, sagte ich, wie wir heruntergefallen sind von dieser spirituellen Welt, Prabhupada. Und dann sagte Prabhupada, du solltest nicht so viel nachdenken, wie du heruntergefallen bist. Du solltest nachdenken, wie du hier herauskommst. So, deswegen engage dich viel im hingebungsvollen Dienst. Mit großer Entschlossenheit und dann wirst du von der heruntergefallenen Energie befreit und wirst du zu einer befreiten Seele. So, das war seine, zum Beispiel eine von denen. Manchmal wollte ich mit ihm sprechen, aber hat er nicht geantwortet, weil ich wollte nur sprechen, um zu sprechen. Also so, das hat er dann gleich gemerkt. So, wenn man nicht so sincere sitzt hier mit ihm sprechen will, das geht nicht. Man kann nicht alle Prabhupada. Das geht.
Ja. Oder manchmal hat man sich so ganz komplizierte Fragen überlegt, die man Prabhupada dann gestellt hat. Sehr intellektuell, da hinten dreimal um die Ecke gedacht. Und ich habe jetzt gerade gelesen in dem Prabhupada Lilamrita. Da war mal Vishakha Devi, die hat Prabhupada die Frage gestellt, wie ist das, in der Bhagavad Gita steht, dass das Gemüse bekommt den Geschmack von den Strahlen des Mondes, wie geht das, Prabhupada? Und dann hat Prabhupada gesagt, oh, you ask him yourself. du fragst den Mond selber am besten.
Ich habe eigentlich nicht viel zu sagen, nicht? Ich wollte die gute Stimmung nicht runterdrücken. Aber wie ihr hört, es war eine ziemlich fanatische Zeit. Nicht? Die 70er Jahre ist einfach verrückt. Deshalb Prabhupada hat wirklich ein gutes Timing getroffen. Dass er nicht im Jahr 2000 gekommen ist, sondern in den 60er und 70er Jahren in den Westen. In der heutigen Zeit ist es sehr schwierig zu verstehen, oder? Diese Stimmung, diese Power, oder? Was Prabhupada eine einzelne Person ausrichten kann. Und so quasi eine Bewegung oder einen Einfluss hat über die ganze Welt. Obwohl er überall entmutigt wurde. Alle seine Gottbrüder, die haben entmutigt. Die Inder haben sowieso nicht dran geglaubt an den Westen, dass da irgendetwas Hoffnung besteht. Das sind sowieso alles Fleischfresser und nicht Vegetarier und da kommst du gar nicht durch. Du wirst erfrieren dort und verhungern. Aber Prabhupada hat das einfach gewagt, oder? Und ist gerade mitten in dieser Hippie-Zeit, in dieser Revolutionszeit, Counter-Revolution, diese Zeit, 66, 67, ist er dann gekommen. Und dann speziell die 70er Jahre, 60er, 67, 68, Prabhupada hat ja die Devotees immer versucht zu inspirieren, verteilt Bücher, Predigt. Aber die haben das irgendwie nicht aufgegriffen, die haben es nicht kapiert. So, und er muss es immer wiederholen. Ich möchte gerne, dass wir meine Bücher verteilen. Und dann schlussendlich, die Buchverteilung hat eigentlich erst richtig abgehoben oder hat richtig angefangen, Feuer zu fassen in den Anfang 70er Jahren. Da wurde auch der BBT gegründet und Und dann die, vor allem in Amerika haben dann die Devotees viele Bücher verteilt. Tripurari und Pragosh und Buddhimanta, ja, so viele, und das kam nach, und dann diese Information kam dann auch in den, nach Deutschland, nicht, wo alles noch in ein bisschen in den Kinderschuhen waren mit der Anfang 70er Jahren, oder wie du gesagt hast, so Back to Godhead, Schwarz-Weiß, oder, und Magazine. Und aber dann kam diese Information von Amerika, dass diese Big Books und großen Bücher von Prabhupada verteilen, nicht? Und dann die Devotees haben dann das auch, wir haben dann plötzlich hier in Deutschland, ich bin hier in Deutschland dazugekommen in 75, ich bin in Amsterdam gejoint, 74, im Sommer, und dort habe ich auch einen Deutscher angetroffen, Pritu. Er war der Tempelpräsident, und der hat mich schon vollkommen überstürzt, überfordert mit den Informationen. Und er hat immer gesagt, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Und er hat, wieso spricht er immer über Prabhupada? Und immer das Prabhupada. Ich habe keine Ahnung gehabt, oder? Als neue Devote, oder neue Person, erstes Mal im Tempel. Ne, totales Greenhorn und noch nie eine Idee gehabt, über was das überhaupt sein könnte. Komme ich da rein? Denn wie du gesagt hast, in 72 ist ja, war ich eigentlich auch in diesem Fondelpark, oder? Aber ich war so zu. Ich habe da überhaupt nichts mitgekriegt, oder? Und vor allem meine Freunde, eigentlich war ich angezogen, ich war irgendwie, es hat mich irgendwie, ja, habe gedacht, ja, das ist noch veraut. Und aber dann meine Freunde, die noch bei mir waren, die haben mich dann weggezogen. Hey, da kommen wir, das Blödsinn da. Wir gehen weiter. Und dann bin ich dann halt auch weitergegangen, oder? Aber dann am 73, eigentlich nur kurze Zeit, ist eigentlich der Samen gewesen dort. Erstes Mal Krishna Devotees getroffen und 72. Nur von Ferne, oder? Und dann eine von der Zeit hat es plötzlich angefangen, oder? Dann plötzlich kriege ich ein Jahr später eine LP von George Harrison mit dem Hare Krishna Records und Hare Krishna Mantra, und dann ist die Adresse von verschiedenen Tempeln in Europa, und dann habe ich gedacht, ja, gehe ich doch mal auch hin, und Bhagavad Gita das war mir irgendwie ein bisschen bekannt, aber noch nie gelesen, und dann kam ich nach Amsterdam, dachte ich, ja, gehe ich mal dorthin, und dann eben treffe ich da an Pritu, oder, und dann der predigt nonstop zu mir, oder, stundenlang, oder, den ersten Tag schon, und am dritten Tag bin ich schon abgeschäft gewesen. Und Prabhupada, ich habe immer irgendwie Angst gehabt von Prabhupada, oder? Er hat immer so streng, oder? So geguckt, und Bilder, die ich gesehen habe. Und er hat auch ein Bild drin gehabt, in seinem Büro, oder wo er zu mir gepredigt hat. Und dann an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, dort auch zu bleiben. Und da habe ich Prabhupadas Bild noch einmal angeguckt, und plötzlich fängt er an zu lächeln. Wie ja, aus einem Bild raus. Ja. Das ist jetzt nicht wie Sai Baba, oder? Die sagen, dass er Prasadam oder irgendwelche mystischen Fähigkeiten hat. Aber das hat mich so berührt dann, wie plötzlich eine Person, die total ernst reinguckt und wo man, wenn man ihn nicht kennt, Angst haben muss. Ne, oder Ehrfurcht. Man ist vollkommen seine Person, die ich nie ansprechen würde, oder zu ihm hingehen würde. Aber plötzlich kommt er und strahlt aus dem Bild durch, oder? Und wie Bharata das bespricht, also wirst du praktisch richtig wirklich bewegt im Herzen, wie eine Flut. Und dann bin ich eben gejoint da, nicht? Und dann habe ich einen Haufen Sankirtan-Devotees um mich herum gehabt, so Buchverteiler, weil das war gerade 74, oder? Dann, das war wirklich, hat wirklich einen Boom gegeben da, Buchverteilung, weil Amerika hat dann schon big gemacht, und dann die Information kam da nach Europa, und dann viele Devotees, da waren so viele Devotees, oder? Das waren ganze Armeen, auch Schloss Rettershof auch. Da waren eine Armee von Bussen und Sankirtan-Vans und etwa 50 oder 60 Sankirtan-Devotees. Jeder ging einfach raus, und das war einfach ein Muss. Weil da ging ein Brief, hing da an der Wand, Prabhupada will, ne, dass jeder so bald wie möglich auf Sankirtan gehen soll. Da war an der Wand, oder? Und das war einfach, die Information war einfach da, da bist du einfach schon geprägt gewesen, oder? So, du musst es einfach der Sankirtan-Armee joinen. Hast gar keine andere Wahl, keine andere Alternative. Nasti eva. Gatiranati, das ist only Disciple Books. Sonst konntest du praktisch gar nicht überleben. Oder? Aber dann die Buchverteiler, die haben immer zu mir gepredigt, und das sind die eigentlich, die am meisten mich inspiriert haben. Und durch die habe ich auch die dann Einladung bekommen in Holland, zum Tempel, dass ich überhaupt einen Tempel gefunden habe, denn ich habe den gar nicht gefunden, der war nicht, wie es auf der LP stand, auf der Langspielplatte, da war eine Adresse, aber die stimmte nicht mehr, und dann habe ich schon ein Ticket nach Spanien, auf eine Insel dort gebucht, mit einem Schiff wollte ich gehen, und dann treffe ich da an, Sankirtan Devotees in, wie heißt das, Zandvoort ist an der Küste von Holland. Und die geben mir dann eine Einladung, frage, wo ist der Tempel? Endlich treffe ich euch, wo ist aber der Tempel, wo seid ihr? Und dann, und ich sprach praktisch kein Englisch, oder? Und dann der Prigupati, englischer Sankirtan-Man, Prigupati, der drückt mir einfach eine BTG in die Hand, kannst eine Donation geben, alle Informationen seien drin, oder? Und so bin ich gerade im Tempel da gelandet, oder? Und dann kam dann eben die Sankirtan Devotee, Prigupati, Atmananda und andere, die zu der Zeit da waren, die haben mich dann da immer auch, bin ich auch zu ihren Sankirtan Meetings eingeladen worden. Und immer haben sie gesagt, Prabhupada will so stark, dass wir die Bücher verteilen, er möchte das, das ist seine Hauptmission, deshalb ist er gekommen. Und du hast einfach das Programm voll mitgekriegt, schon von Anfang an, oder? Du hast gar keine Möglichkeit gehabt, etwas anderes zu denken. Und dann, die wollten mich immer schon rausnehmen, aber ich habe nicht so gehabt wie du, dass du schon den nächsten Tag draußen bist, oder in einer Woche. Weil Brito hat mich immer zurückgehalten, hat gesagt, dieser neue Bakter, der schafft das nicht. Der ist viel zu weich, der ist zu, schau mal, der hat keine Muskeln, der ist zu dünn. Der kracht die ersten Tag schon zusammen auf der Straße. und da habe ich immer Dienst im Tempel gemacht. Und dann schlussendlich haben sie mich dann rausgelassen. Und so bin ich dann auch den Sankirtan Club gejoint. Und eigentlich immer dabei geblieben. Dann bin ich ja nachher in die Schweiz. 75 mit Brito haben wir das erste Preaching Center gemacht. Und dann, dort, sind wir dann rausgeschmissen worden. Ich muss das ein bisschen erzählen, um die Geschichte mit Deutschland in Beziehung zu Deutschland zu bringen.
Und in Beziehung zu Prabhupada.
Das auch, ja. Aber das ist eigentlich Prabhupada auch. Das ist die Sankirtan-Mission. Das ist auch Prabhupada. Oder? Ich kann nicht vieles über Prabhupada persönlich reden, deshalb muss ich so reden. Ich kann nicht persönlich reden, wie andere. Das ist meine Erfahrung vom Prabhupada. Oder? Sonst kann jemand anders sprechen. Kann aufhören.
Continue.
Ja, ich
mache... Es ist ja alles in Beziehung zu Prabhupada. Ohne Prabhupada wird das ja alles gar nicht gelaufen.
Ja, das ist mein Leben. Das ist mein Leben, oder wie ich Prabhupada durch seine Devotees und das waren alles Prabhupada-Schüler. Wir haben seine Bücher verteilt, seine LPs, das war alles Prabhupada für mich. Für mich ist nicht Prabhupada, einfach nur Prabhupada, die Person, oder? Sondern es ist auch die Mission, oder? Und die Bücher und die Devotees und einfach alles. ISKCON, oder? ISKCON ist für mich eine Familie. Und deshalb bin ich immer noch dabei, oder? Weil ich habe Prabhupada praktisch gar nicht getroffen, richtig, oder? Oder für vielen anderen Kontakt gehabt, denn er war sowieso isoliert von Sannyasis und Big Shots um ihn herum, dass man ja nicht zu ihm gehen kann, oder? So, ihr kennt das auch, oder? Zwischen ein paar Zeiten, oder? Wenn du nicht selber ein sehr, sehr nahe zu ihm warst, dann bist du gar nicht rangekommen. Und vor allem als neuer Devote nicht, und ich konnte auch nicht viel sprechen. Auf jeden Fall war ich beeindruckt von das, was er gemacht hat und von seiner Mission und seine Devotees, die ich gekannt habe und die mich jetzt durchs Leben lang, durch die 30 Jahre jetzt begleiten, wo wir praktisch Zeitgenossen sind und begleitet in diesem Weg. So, für mich ist ISKCON einfach das Schiff, was nicht verschieden ist vom Prabhupada. Und da mag ich mich noch einmal erinnern von Mayapur, haben wir mal ein Parikrama gehabt und dann der Ravinder Swarup, Prabhu, er hat auch eine Ansprache gegeben. Am Schluss hat jeder über Verwirklichung gesprochen von Parikrama und er hat gesagt, er hat jetzt auch verstanden, dass eigentlich Prabhupada hat uns alles gegeben und es ist wie ein Schiff. ISKCON ist ein Schiff. Prabhupada ist der Captain auf diesem Schiff und wir können alle eigentlich so froh sein, dass wir alle auf diesem Schiff bleiben. Solange als wir auf diesem Schiff zusammenhalten, und dem Kapitän oder dem Admiral und den verschiedenen Leutnanten, die auf diesem Schiff sind, folgen und kooperieren und nicht aus dem Schiff springen, weil wir denken, es ist ein anderes Schiff, das uns auch rüberführt zu Krishnaloka. Sondern wir bleiben auf dem Schiff, wir sind treu zu Prabhupada, wir sind eigentlich Prabhupadas Hunde. Ja. Eine Treue muss einfach da sein, dass man nicht einfach nur herum, ja okay, das ist jetzt das Prabhupadas Zeit, war schön, aber jetzt haben wir eine andere Zeit, da kann man auch noch irgendwo anders schnüffeln gehen. Nicht, ich verstehe vielleicht den Punkt, oder? Ich finde, wir haben eine Familie, das Prabhupadas, Prabhupada Anuga Familie, und das ist das Schiff, das er uns gegeben hat, und wir können hier Zuflucht nehmen, und wir können sehr, sehr gut auf diese Weise, sehr sicher, die andere Seite vom Ozean erreichen, wenn wir drauf bleiben. Ja. Und das ist einfach meine Verwirklichung. Ich bin durch viele hoch und runter gegangen in dieser Mission. Ich habe viele Möglichkeiten gehabt, wegzugehen, aber irgendwie, konnte ich einfach nie. Denn ich wusste, Prabhupada zieht mich an. So viele eigentlich nette Devotees hier, ernsthafte Devotees. Alles kommt und geht. Ne? Aber wir bleiben dabei. Und eben, ich bin dann auch nach Deutschland gekommen und dann bin ich auch gerade in den Sankirtan-Zug von Manida reingezogen worden. Und dort hat eigentlich dann meine wirkliche Laufbahn als Sankirtan-Buchverteiler angefangen. Wir haben dann wirklich massenweise Bücher verteilt. Amerika haben wir sogar defeated. Und dann kam ja Prabhupada, hat einen Brief geschrieben, dass für Deutschland so viel verteilt hat, wo er so stolz war auf Deutschland. Er wusste immer, dass die Deutschen gut sind, nicht? Die Medizin ist schon die beste. Und ich habe so einen wunderbaren Job gemacht, so viele Bücher verteilt. Wer hätte das jemals gedacht? Und hat einen riesen Brief geschrieben und er war so froh, oder, dass in Deutschland diese Mission auf der Basis von der Buchverteilung etabliert wurde. Und dann haben wir noch einen zweiten Brief, persönlichen Brief bekommen von Prabhupada. Manidhar und ich zusammen, wo wir das erste Mal über 500 Bücher verteilten und dann Prabhupada sagte, ja, Yetaman Prabhadyante Tamsatai Bashamiham, es gibt viele Möglichkeiten, Krishna zufriedenzustellen, doch Krishna ist am meisten zufriedengestellt, wenn man seine Herrlichkeit verbreitet, wenn man predigt und Krishna-Wissen verbreitet. Und Buchverteilung ist eine wunderbare Möglichkeit, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Das ist unsere Basis oder das Fundament der Bewegung. Und solange es das geht, das ist einfach unser Leben. Jeder, der den Geschmack, das ist einfach Prabhupadas Mercy. Das ist das erste Mal in einer Geschichte, dass man so einen Geschmack erfahren kann, rauszugehen für 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, und immer noch Freude haben kann, den Leuten zu begegnen und über Krishna zu sprechen, denen ein Buch zu geben. Da hat man einfach so ein Sicherheitsgefühl, man fühlt sich wirklich wie ein geborgen im, im Schoß von Krishna und von Srila Prabhupada. Und ich bin manchmal total fertig, aber wenn ich rausgehe oder Bücher verteile, nicht, dann das ist einfach Lebenselixier. Ne, das belebt einfach, man kann es gar nicht richtig beschreiben, man muss es einfach erfahren, nicht? Deshalb rate jedem einfach mal versuchen, mit den Büchern rauszugehen und mit den Sankirtan Devotees zu gehen. Wie auch, ich bin eigentlich ich bin nie vorher in einer Institution gewesen oder in einem Sportclub oder in irgendeinem Verein, nicht? Als Schweizer habe ich mich immer gescheut davor, aber als ich jetzt in ISKCON gekommen bin, dann bin ich eigentlich immer stolz, ein Mitglied zu sein. Obwohl wir auch, gibt's eine ganze Geschichte von, wie man ausgebrannt sein kann oder frittiert werden oder enttäuscht sein von allen Seiten. Auch mit Prabhupada, oder? Ich war nicht mit allem einverstanden, was Prabhupada sagte. Über die Wissenschaftler und wie man sie kicken. Ich dachte, wow. Das war für mich ziemlich heavy, oder? Wie kann man so sprechen, nicht? Aber ich habe vollkommenes Vertrauen, was Prabhupadas Kompetenz und sein Wissen und seine Bücher und seine Anweisungen und schlussendlich das Resultat, was gekommen ist, was eigentlich entstanden ist. Und ich sehe auch ISKCON, wir gehen durch verschiedene, darf ich das noch zum Schluss noch sagen? ISKCON geht durch Phasen. Wir haben eine sehr fanatische Phase gehabt in den 70er Jahren, so eine Pionierzeit, wo wirklich sind auch Revolutionäre gejoint oder waren unsere Leaders. Und Prabhupada wusste genau, wie er sie inspirieren kann. Und in den 80er Jahren ging das noch weiter und in den 90er Jahren ist schon langsam abgeflacht, nicht? Nur dank dem Ostdeutschland ist es noch ein bisschen, hat es noch mal aufgebraust und dank Russland und, weil wie Bhaktivinoda Thakur prophezeit, oder? In Zukunft werden die Deutschen und die Russen und von der ganzen Welt werden die Leute kommen, oder? Und nach Mayapur und werden, Nitai Goranga chanten, oder? Werden Lord Chaitanya dort verehren und verherrlichen. So die Zeit wird mehr und mehr kommen und die Bewegung geht jetzt durch eine Reife durch. Wir sind praktisch wie von Kindheitsschuhen, oder? Und dann ziemlich fanatisch und wir haben auch viele Leute ausgebrannt und nicht viel gutes Feedback gehabt in den 70er Jahren. Und auch in den 80er Jahren nicht so, die Leute haben uns nicht sehr gemocht, weil sie uns nur von der Straße kannten, oder Bücher verteilen und, aber jetzt, oder jetzt, wie auch unser Programm hier, das Predigen gestern und auch andere Kulturprogramme, wenn die Leute uns kennen, durch unser Prasada, dass wir eigentlich auch normale Leute sind, dass wir auch tiefer sein können, eigentlich echt. Was die Leute eigentlich sehen wollen, ist die Echtheit, Echtheit. Nicht nur einfach irgendetwas nachmachen oder nachahmen. Wenn Echtheit da ist, dann Leute können es akzeptieren, was es immer ist. Wir leben in einer anderen Zeit heute und die Zeit ist genau richtig jetzt. Und Prabhupada hilft uns, er ist immer mit uns und er pusht die Bewegung an und auf nicht vielleicht nur Bücher, sondern auch von innen her. Wir gehen alle unsere Wandlungen durch und ich sehe das alles Prabhupada, sorry. So ist Prabhupada für mich. Hare Krishna.
Ich spreche nicht vor dir.
Das Schlusswort. Ich weiß nicht, was es noch zu sagen gibt. Ich habe persönlich Srila Prabhupada auch nur durch ein besonderes Ereignis getroffen in Vrindavan, wo ich mehrere Monate dort bleiben durfte, weil mein Ehemann nach 6 Monate Ehe sich entschieden hatte, Brahmachari zu werden. Und was normalerweise nach weltlichen Begriffen ein totales, peinliches Ereignis für eine Frau ist. war das für mich die Gelegenheit, Srila Prabhupada persönlich zu treffen. Und ich kann zwar nicht unbedingt solche ekstatischen wie Bharata, wo die Liebe von Prabhupada rausfloss und alles, für mich ist alles mehr praktisch. Und aber seine Herrlichkeit eigentlich, denke ich, die können wir eigentlich gar nicht erfassen in meinem Verständnis. Weil die Gedanken, die er eigentlich hatte und die ihm von Krishna sozusagen gegeben wurden und die er ausgedrückt hat, die eigentlich für die, wie er sagte, diese Bücher sind für diese nächsten 10.000 Jahre. Und ich meine, man muss sich mal überlegen, dass Srila Prabhupada hat da gesessen und hat geschrieben. Und das soll die Wahrheit sein für die nächsten 10.000 Jahre. Das heißt, nichts mit heute sind neue Zeiten, heute, wenn er da wäre, würde er das vielleicht anders sehen oder so. Und darin sehe ich persönlich seine glorreiche Glorification, ne? Seine Besonderheit. Mit Tushan Krishna und die Kirstin, jeden Morgen haben wir unseren kleinen Programm in Wiesbaden mit den Jagannath-Detis und da wir eine kleine Gruppe sind, haben wir jeder ein Buch. Und ich liebe natürlich unsere alte Bhagavad Gita mit dem roten Umschlag noch, mit dem schönen Bibelpapier und so. Und da wir nicht so viele davon haben, manche von uns haben diese Bücher und manche andere Bücher, dann ist natürlich erstaunlich zu sehen, was der Textunterschied sein könnte. Und das hat mich getroffen und war eigentlich für mich eine, keine Verwirklichung, aber einfach. Und der Text sagte, in meinem Text sagte Srila Prabhupada in der Bhagavad Gita, in der roten, also die ganz alte, erste Ausgabe, da stand drin, dass ein Devoti muss der Maya Krieg erklären. Boah, das fand ich toll. Ich meine, ich habe meine Jugend und Kindheit mit Joan of Arc erlebt und alle diese tollen Frauen. Und dann dachte ich mir, oh, das ist was für mich. Da kann ich mich wirklich gut damit identifizieren und meine schlechten Charakter und alles da richtig so einbringen. Und dann, ich glaube, Tushan Krishna sagte plötzlich, was sagt dein Text? Ja, wir sollen den Maya Krieg erklären. Und da sagt er, willst du mal hören, was in meinem Text steht? Und dann sagt er, ja, natürlich. Und dann sagt er, in meinem Text steht es, man soll mehr oder weniger Maya den Krieg erklären. Und es hat mich wie ein Schock getroffen. Und ich dachte mir, in der Bhagavad Gita, in andere, ich weiß jetzt nicht, welche Ausgabe, aber eine neue Ausgabe. Neue Ausgabe. Und es hat mich so getroffen. Und da habe ich plötzlich verstanden, was unser Problem eigentlich ist. Das ist unser Problem. Und dann habe ich mir gedacht, wenn Prabhupada das hören würde. Hammer. Und dann fühlte ich, dass wir in like Betraying, wie heißt Betraying? Wie in Verrat, wie in Verrat. Weil ich meine, wie Bharata sagte, Prabhupada ist nicht nur eine außergewöhnliche Person oder dies oder das, sondern er ist ein reiner Geweihter Krishnas und wer weiß, wie lange das sein wird, bis wirklich so eine Persönlichkeit nochmal erscheinen wird. Aber die Worte, die er geschrieben hat, sind Worte, die von Krishna eingegeben worden sind. Und die Worte sind nicht einfach irgendwelche Literatur, die von einem akademischen Standpunkt irgendwie analysiert werden können oder interpretiert werden oder erklärt werden können, sondern die haben Potenz. Das heißt, diese Worte zu sehen mit den Augen und mit den Ohren zu hören, die bewirken was im Herzen. Die haben diese Kraft, diese spirituelle Kraft. Und das ist Prabhupads Besonderheit gewesen. Es gibt viele Vaishnavas und so, die zu respektieren sind, beachtenswert sind, die auch über Krishna erzählen und so. Aber die haben diese Besonderheit, die Prabhupad gehabt hat, haben die nicht. Deswegen ist Prabhupad auch so erfolgreich gewesen. Wenn man nur eine Kleinigkeit daran ändert, nur weil man denkt, das klingt grammatisch besser oder aus irgendwelchen sozialen Gründen oder interreligiöse Verständnisse oder weil man die Leute, die Gefühle der westlichen Menschen nicht so stark konfrontieren will, wie er vorhin sagte, Prabhupada hat die als Rascals und was weiß ich. Ich war auch schockiert, ich dachte mir, das muss ja nicht sein. Ich meine... Ja. Aber der Punkt ist, was immer Prabhupada geschrieben hat, das kam von oben. Und das ist seine Besonderheit und das ist diese Waffe, die wir als Krieger haben, um diesen Gegner, was macht man mit einer Waffe? Man tut den Gegner nicht mehr oder weniger umbringen, man bringt ihn einfach um. Naja, und darin sehe ich eigentlich Prabhupads Herrlichkeit, weil er hat uns diese Waffen es möglich gemacht und die Waffen uns gegeben, die es uns ermöglicht, diesen Knoten vom Maya durchzutrennen. Und wenn man ihm wirklich 100% treu ist und ihm vertraut und so, dann werden wir den Weg gehen, ob es jetzt in diesem Leben ist oder im nächsten, das ist ja vollkommen egal, das ist ja gar kein Thema. Ich meine, wenn wir seine Mission ausführen, dann können wir immer hier sein. Das müssen wir ja gar nichts anderes machen. Und aber wenn wir von seiner Herrlichkeit sprechen, persönlich, also das ist meine persönliche, ich kann da nicht so mit Blumen und dies und das und jenes. Das ist für mich, wenn ich wirklich begriffen habe, was seine Herrlichkeit ist, das bedeutet, dass er als Acharya für diese Bewegung, die zwar mit Vaishnava verbunden ist, weil das die Tradition ist und so, aber für uns mehr als irgendwas anderes ist unsere Mission, unsere Treue ihm gegenüber und das, was er sich gedacht hat dabei. Das ist genauso wie jemand jetzt ein Geschäftsmann ist und überlegt sich über einen bestimmten Produkt und oder sagen wir mal eine Rolex-Uhr oder sowas und das ist Trademark. Es gibt Fälschungen, die man für ein paar tausend bekommen kann. Die heißen auch Rolex. Das sieht auch so, ja, und die kann man auch tragen. Das sieht gut aus. Aber das ist, damit gehen wir nicht zu Gott zurück. Das ist keine Rolex-Watch. Ne? Und das heißt, eine Produktfälschung nennt man das. Und diese Produktfälschung ist auf dem Markt. Und wenn man nicht scharf haargenau hinschaut, werden wir betrogen werden. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt keinen Respekt haben oder so, aber wir müssen, und Prabhupada hat uns gewarnt. Er hat es gesagt von vornherein, nicht, dass er ein Blödmann war und keine Ahnung hatte, was wir für einen Zeitalter haben oder was jetzt heute passiert. Er wusste es ganz genau, das steht alles in seinen Büchern drin, dass er uns warnt noch und noch und noch über allen die Gefahren, die auf uns lauern. Und wenn wir wirklich von seiner Herrlichkeit sprechen, dann müssen wir verstehen, er ist der Acharya dieser Bewegung. Das heißt, er hat sich was dabei gedacht. Und unsere Aufgabe ist zu versuchen zu verstehen, was genau hat er sich dabei gedacht? Wie sieht er das? Und wenn ich wirklich ein Schüler und ein Nachfolger bin, dann muss ich versuchen, das zu meinem Besten zu verstehen und mit meinen Gottbrüdern und Gottschwestern zusammen, das genau das zu erfüllen. Es geht nicht um meine Meinung, es geht nicht um, was ich mir gut finde oder mir vorstelle oder was ich als angebracht finde, das ist vollkommen egal. Es geht um das, was er sich vorgestellt hat. Und wir in diesem Zeitalter, wo wir offen werden, wo wir mit interreligiösem Dialog zu tun haben und so, ist alles gut und schön, sollten wir auch. Aber wir müssen lernen, wie, auf welche Weise das gemacht werden, damit wir in dem Vorgang Prabhupada nicht verraten. Das ist also für mich persönlich. Und wenn wir das machen können, ich denke, dann haben wir wirklich Prabhupada verherrlicht und wirklich Prabhupada verstanden und dann ist er auch zufrieden. Ansonsten befürchte ich, dass seine ganze Bemühung irgendwo umsonst gewesen ist und dass wir ihn verraten haben.
Und jetzt bist du dran. Die 10 Minuten weg, wir haben noch 10 Minuten.
Du bist okay.
Wir haben alle gesprochen. Willst du was trinken?
Ich möchte aber nicht so erscheinen, dass ich so mir das letzte Wort so klaue. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Nicht viel, aber. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvesecha Shunyavadi Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Eine sehr tiefe Erinnerung und wichtige Erinnerung für mich war Srila Prabhupads Ankunft in Schloss Rettershof, dem damaligen Haupttempel in Deutschland. Wir hatten ihn begrüßt im Schloss Rettershof und waren mit ihm zusammen in die große Halle gegangen und haben einen großen Kirtan gemacht. Da war eine super Akustik. Und Srila Prabhupada ist dann über so eine wunderschöne alte und breite Holztreppe in seine Quartiere gebracht worden, die, glaube ich, für den Burgherren gebaut worden. Das war die Architektur des damaligen Schloss Rettershofes. Und er war dort reingeleitet worden. Ich weiß nicht genau mehr mit wem, ich weiß nicht, was du da bei, als die ihn so hochgeleitet haben. Jedenfalls verschwanden plötzlich Prabhupada und einige Devotees in seinem Zimmer. Und wir machten Kirtan da unten. Richtig laut. Und dann kam an irgendeiner Phase Pradyumna, der Übersetzer oder der Prabhupada bei der Übersetzung mitgeholfen hat, der Transliteration der Verse und so, und hat uns alle raufgewunken und dann sind wir irgendwie in dieses Zimmer reingegangen. Es war also total knallvoll und Prabhupada hat dann, also er wollte uns alle sehen und hat dann zu uns gesprochen. Wir waren alle sehr aufgeregt, aber ich kann mich also leider nicht an alles erinnern und ich glaube nicht, dass wir die Geistesgegenwart hatten, das aufzunehmen. Jedenfalls war da dann eine Session, die ich sehr wohl fürs Leben erinnern kann. Prabhupada sagte von sich aus, er war ein bisschen so entspannt und war so ganz jovial, würden wir in Deutsch wohl sagen, so teilte etwas Wichtiges von sich selbst mit, seiner Zuhörerschaft, seinen Schülern, und sagte, ich war eigentlich niemals faul in dem, sagen wir mal, in der Erfüllung von den Wünschen meines spirituellen Meisters, die Desires of my spiritual master. Und ich bin jetzt noch so alt, ich bin schon so alt, aber ich reise um die ganze Welt, um zu predigen. Because it was the order of Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Und so hat er dann gesprochen. Und er hat genau zu uns gesprochen, jungen Schülern, die also etwas für ihn tun wollten. So, hat so uns sehr angesprochen. Und dann, weiß ich noch, dann sagte er, ich war nicht wie die Diener in Kalkutta, die morgens ihren Herrn, wo sie angestellt sind, verlassen und spätabends erst zurückkommen. Wenn der Herr sie dann fragt, wo warst du denn den ganzen Tag? Dann sagen sie, auf Botengängen, ganz über Kalkutta, ich habe nur dir gedient. Aber die Diener, die gingen in Wirklichkeit zum Dalhousie Park und rasteten unter den Bäumen und Büschen. Kam dann aber, nachdem sie sich eine faule Zeit genehmigt hatten, zurück am Abend und sagten, ich habe sehr viel getan für dich. I was never like that. Ich war niemals so, sagte er. Ich habe immer mich bemüht. Und dann wurde seine Stimme so richtig intensiv. Er sprach von etwas, was ihm sehr... meinem spiritual Meister zu dienen. Gut, das saß. Also ja, so wollen wir auch dienen. Nicht faul sein. Und nun am nächsten oder am übernächsten Tag, ich weiß nicht so genau, hat Srila Prabhupada einen Rundgang durch Schloss Rettershof gemacht, um sich von Hans Duta Prabhu und dem Tempelpräsident, ich nehme an, Shakavati Prabhu, du wirst hundertprozentig dabei gewesen sein, die Räumlichkeiten zeigen zu lassen. Ihr wolltet das alles sehen. Nun, wir waren damals in einem Zimmer ungefähr 3 oder 4 Übersetzer. Wir haben so wie in einem modernen Office gearbeitet. Wir hatten dann so ein Stehpult gehabt für diejenigen, die müde wurden, damit die eben weiterarbeiten konnten im Stehen. Und wir hatten auch eine Vorrichtung über dem Stehpult, nämlich einen Bindfaden, der von oben runter ging, an dem man sich festbinden konnte am Seeker, sodass man für alle Fälle, falls der Schlaf also selbst beim Stehen kam, nicht einrastete beim Übersetzen. Ich möchte euch bitten, die Übersetzung in Deutsch sorgsam zu prüfen und mit dem Englischen zu vergleichen, denn manchmal sind wir eingerastet beim Übersetzen. Dann sind andere Sachen rausgekommen, also zumindest bei mir wurde es oft editiert. Ganz schön intensiv sogar. Anyways, ich war an diesem Tag sehr müde und hatte nicht mal mehr mit dem Stehpult mich wach halten können. Und habe dann eine 7,5 Minuten Rast eingelegt. Ich hatte einen Wecker, der sehr akkurat war. Und wir haben damals sehr intensiv versucht zu leben, insbesondere nach der Vorlesung, dass wir eben nicht faul sein sollten wie die Servants, nicht? Die rasten da in irgendeinem Park im viktorianischen Kalkutta. So, ich rastete plötzlich. In meinem Traum erschien Srila Prabhupada. Er ging aber nicht weg. Ich hörte sogar eine Stimme. Langsam, während ich aus dem Tiefschlaf herauskam, ich war da auf meinem Sitzplatz und rastete, merkte ich, da war eine Stimme im Raum. Ich wachte also auf und ihr könnt euch schon vorstellen, wie es ausgegangen ist. Srila Prabhupada war da und ließ sich erklären, wie wir übersetzten. Im Zimmer. Ich sah ihn so, und das war so ein niedriger Sitz, also ich war da so, und sah ihn da unter der Platte, sah ich den Dhoti da glimmen.
Das ist ja schlimmer als mein Traum.
Das ist schlimmer als dein Traum, also das, da wurde das Realität. Und ich sah ihn da also. Und dann diese Vorlesung. I was never lazy. I did not go to rest. Und ich war jetzt in einer fürchterlichen Situation. Was sollte ich machen? Prabhupada würde sich höchstwahrscheinlich auch zu meinem Tisch, wo die Erstübersetzungen gemacht wurden. Also ich war damals direkt aus dem Englischen ins Deutsche und das wurde dann weitergegeben zum Editieren zu Veda Vyas Prabhu und anderen Editeuren. Und ja, ich guckte dann also so, was ist jetzt schlimmer, mit einer roten Rastbacke hochzukommen und wie ein blödes Schaf da zu sein oder so lange zu warten, bis ich so und so entdeckt werden würde. Und ich entschied mich also für Version 1. Und gerade in dem Augenblick, wo ich also mit dieser richtig typischen roten Rastbacke auftauchte, drehte sich Srila Prabhupada zu mir um und schaute mich lächelnd an. Ein intensiver jugendlicher Schweiß trat dann auf. Ich war richtig am, es war richtig schlimm für mich. Und ich schwitzte, war rot und völlig, also eine interessante Situation für einen Psychologen zum Studieren. Und Prabhupada schaute dann aber so an, mich so an mit dem, beruhige dich, ich verstehe schon okay. Er schaute belustigt. Er sah auch diese komische Situation, aber er schaute auch sofort sehr sensibel. Hier ist ein Schüler, der sieht ihn ein paar Mal persönlich, der stirbt vor Scham und hat mich dann mit einem Blick so ermutigt. Und das kennen viele von uns, diese Blicke von Srila Prabhupada, diese vielsagenden Blicke. Es war eine sehr große Ermutigung, die innerhalb dieser Lektion, also nicht faul zu sein für seinen Service, auftrat. Und ich war einfach sehr glücklich dann. Ich habe auch nichts gesagt, obwohl ich sehr redsam bin. Ich war einfach und habe einfach auch selber gelächelt. Und dann, als er aus dem Zimmer war, habe ich ordentlich gelacht, weil ich fühlte mich so befreit einfach danach. Später dann ging ich wurde ich zum Wächter ernannt vor Srila Prabhupadas Tür, der dafür sorgen sollte, dass die Devotees nicht so laut lärmten vor der Tür. Und einmal kann ich mich deutlich erinnern, die Devotees waren draußen am Sankirtan gemacht, Srila Prabhupada so aus seinem Zimmer gekommen. Das Tempel war verlassen von den Devotees, die auf Sankirtan waren, und ging so, sah mich, aber ging so in eigenen Gedanken so spazieren auf der Empore und war in ganz tiefen Gedanken vertieft, so dass mir sehr bald klar wurde, ich kann Prabhupada nicht ermessen und verstehen und das sollte das auch nicht versuchen. Ich war also sehr bescheiden und habe ihn auch nicht versucht. Man will ja immer sprechen oder gesehen werden. Ich war dann so und habe ihn so bisschen beobachtet, wie er da ganz tief versunken längs ging. Und da wurde in mir ein Wunsch wach. Ich wollte verstehen, obwohl ich nicht verstehen konnte, wie ist Prabhupada so ganz privat, wenn keiner ihn zuschaut. Ihr wisst, ich habe diese gemeine, also diese, sagen wir mal, Art zu, ich will Dinge sehen, wo vielleicht andere aufhören zu forschen. Das ist einfach in meiner Konstellation der Persönlichkeit. Und ja, ich dachte, das plane ich jetzt mal. Und ich möchte mal sehen, wie Prabhupada rastet. Und bin dann zu meiner Schande, also ich wusste, er rastet dann und dann, das hat mich erkundigt von den Servants, auf den Balkon gegangen und habe vom Balkon aus, also das Fenster war so ein bisschen offen, vom Balkon aus habe ich dann reingelugt in das Zimmer, während Prabhupada rastete. Ganz vorsichtig, wie aus einem Schützengraben heraus. Und da sah ich etwas, was ich sehr gerne teilen möchte mit euch. Zuerst hörte ich etwas. Und ich dachte, das kam von so vielen Kirtans, dass ich das also hörte. Es war mein eigener Imagination. Ich hörte dann, guckte dann mehr genau. Ich sah, wie Prabhupads Augen zu waren, aber er trotzdem chantete. Und er chantete also, und es war ganz leise vernehmbar, aber die Lippen bewegten sich. Später erfuhr ich denn, dass Prabhupada selbst in der Anästhesie, also er wurde einmal operiert, einfach weiter chantete und dass die zuständigen Chirurgen im New Yorker Tempel angerufen hatten und gefragt haben, wann hört der alte Mann mal auf zu murmeln? Die waren unsicher, sollen wir mehr von diesem Gas geben oder es ist jetzt schon nicht und das sah man dann und ich weiß es nicht, wie das auf euch wirkt. Schaut es bitte nicht als ein, sagen wir mal, was Unterhaltsames an. Da ist was sehr Besonderes drin. Da sieht man, dass das Bewusstsein und dieser Persönlichkeit auf einem solchen Level ist, dass der einfach da im Chanten weiter schläft. Das sagt man von Arjuna. Arjuna heißt Guda Kesha, weil der nie vom Schlaf überwältigt wurde. Nicht? Und also es war sehr, erstmal fühle ich mich natürlich sehr, sehr, sagen wir mal, sehr, ich war in eine Privatsphäre eingebrochen, indem ich also meinen spirituellen Meister belauscht hatte oder ich bin dann schnell vom Balkon runter und fand das auch nicht so gut von mir, aber irgendwie hat mich das einfach nicht mehr losgelassen. Prabhupada auf diesem Bett hat ja wirklich wenig geschlafen, hat die Nacht über übersetzt, weil er dann am meisten Ruhe hatte. Und er chantet da im Rasten. Und das fand ich einfach sehr, 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 sehr nice und sehr bewegend. Ja, das sind persönliche Erfahrungen. Ich wollte jetzt sehr gerne noch etwas wiedergeben, was uns Schüler also auch viel bewegt hat. Prabhupads einerseits diese unglaubliche Wirkung, die er auf uns hatte und die Bharata Prabhu auf uns, die Bharata Prabhu erwähnt hat, diese Überwältigung. Man spricht davon in wissenschaftlichen, man würde das religiöses Charisma nennen. Ich glaube, dass die wenigsten sich mit diesem Begriff wohlfühlen würden, aber das war, also wenn ihr mit diesem, das war so die Wirkung. Und ihr seht ja viele von uns, wir sind bewegt. Also Rohini Sutta Prabhu ist richtig bewegt. Da kommt ein authentischer Mensch, der bewegt und berührt ist und erklärt, er gibt ein Glaubensbekenntnis wieder. Oder Dina Shana wird bewegt und hier geht es sehr, sehr darum, dass diese wichtigste Person in ihrem Leben, dass das auch beibehalten bleibt und nicht verändert wird. Und Chakravarti Prabhu erlebt einen Traum, der ihm von einer Art Sucht, kann man ja nur da, also wie soll man das sagen, ohne was Böses zu sagen, einer zwanghaften Handlung frei bringt, den Zwang wegnimmt. Und so sind wir, sitzen wir hier, alte Leute, die bewegt sind noch immer und berührt sind, das fällt ja auf. Das war da. Und zur gleichen Zeit hat Prabhupada sich so unglaublich selbst zurückgenommen oft. Er wollte zuerst nicht, dass eine Biografie über ihn geschrieben werden würde, weil er sagte, Krishna ist wichtig. Er wollte nicht, dass die Bewegung nach ihm benannt wird. sondern die internationale Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Das war ihm wichtig. Es gibt verschiedene spirituelle Bewegungen, die nach dem Leiter und Begründer benannt sind. Und also, das war ihm einfach sehr, sehr wichtig. Und diese Eigenschaft eines spirituellen Menschen, der durch und durch durchdrungen wird von der Spiritualität und dann auch von einer gewissen Demut, kann man sagen, ist sehr wichtig. Prabhupada ist mit Mut aufgetreten, wie ein Löwe war, wenn er gepredigt hat. Also zum Beispiel, wenn er angegriffen wurde in öffentlichen Programmen. Also das hätte man nicht tun sollen. Da hat man Prabhupadas Intensität gespürt. Und davon könnte Chakravarti Prabhu bestimmt noch was erzählen in diesem Programm in Burg Königstein oder in Königstein, wo ihm Bad Homburg war es, wo ihm gesagt wurde, hypnotisieren Sie nicht einfach mit dem Mantra die Leute, ne? Und wie er rauskam. Aber gleichzeitig dieses Charme eines sehr bescheidenen, demütigen Devotees von Krishna. Einmal hat ein Gottbruder ihn gefragt, der machte gerade seine Examensarbeit und kam so vorbei und Prabhupada sagte, er war dort als Apotheker, der Medizin selber hergestellt hat, und sagte zu dem Gottbruder, du, ich habe ein Gehirnerfrischungsmittel, a brain tonic. Wie sagt man tonic in gutem Deutsch? Ein Tonikum. Ein Gehirnelixier. Ich habe ein Gehirnelixier. Das hilft dir bei der Prüfung, alles zu erinnern, was du erinnern musst. Und hat das denn genommen und hat dann gesagt, aber Abe Babu, ich bin mehr interessiert an dem Elixier, was du selber nimmst, was dich zu einem so einem wunderbaren Devotee macht. Prabhupada hat den bescheiden abgelehnt. Hat ihm das Gehirnelixier gegeben und es soll auch funktioniert haben. Also er hat die Prüfung bestanden und selber gesagt, es war ein gutes Gehirnelixier. Brain Tonic. Gibt's in jedem ayurvedischen Shop heutzutage. Dann ist er aber wiedergekommen und hat gedrängt. Was für eine Formel wendest du an? Ich sehe dich immer chanten, du bist in Krishna vertieft. Was für eine Formel. Prabhupada sagte, well, ich kenne die Formel, aber sie hat bei mir noch nicht gewirkt, aber ich kenne die Formel jetzt. Und dann sagte er das. Trinada visunichena taro ivasahishnuna amanena manadena kirtaniya sadahari. Ein Schlager, den Prabhupada oft rezitiert in seinen Werken, wo er sagt, man soll demütiger werden als das Stroh in der Gasse, geduldiger noch als ein Baum, bereit anderen Ehre zu erweisen, ohne selbst Ehre für sich in Anspruch zu nehmen. Und das hat Srila Prabhupada oft gezeigt in seinem Leben, mit einer geradezu entwaffnender Art und Weise, wo wir als seine Schüler, das hat einen so gerührt. Und so einen so persönlich auch angezogen. Srila Prabhupada hat also nicht seine Aufgabe als Guru nur mit dem Stecken geführt, nicht, sondern auch mit diesen absolut sweeten Eigenschaften. Wenn er sich zum Beispiel an einen Schüler erinnerte, der abgekommen war vom rechten Weg, den Prabhupada aufgezeigt hat, dann schrieb Prabhupada einen Brief. I still remember you, how you whistled the trumpets in the Kirtans. Also, whistle heißt eigentlich dies hier. Pfeifen, nicht? Ich kann mich gut erinnern, wie du in die Trompete reingepfeift hast in den alten Tagen. Und bitte komm zurück, nicht? Diese diese liebreizende Art. Das war sehr, sehr, sehr wichtig von Srila Prabhupada. Es gibt da viele Erinnerungen und ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber ich sehe, dass ich schon weit über der Zeit bin und möchte deswegen sagen, was Srila Prabhupada auch sehr wichtig war. Und das haben wir als seine Übersetzer gespürt. Ihm war es sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass wir weiter seine Bücher lesen, regelmäßig. Wir haben natürlich als Übersetzer manchmal diese schwierige Aufgabe gehabt, eine Sprache in eine andere Sprache zu nehmen. Rascals zum Beispiel, das Wort, was Prabhupada gebraucht hat und viele von uns, ist in der Übersetzung, man muss das in einem idiomatischen Kontext studieren, ich hoffe, ich rege jetzt niemanden auf. Rascals in Englisch, wenn man das gebraucht, heißt so viel wie kleiner Schurke. Es heißt nicht so viel wie du Schurke, so wie einer, der über einen anderen kniet und ihn jetzt alle macht. Nicht? Also das heißt mit, oder du, so spielerisch, du Halunke, nicht? Du kleiner, du Schlitzohr vielleicht. Das ist aber dann, nicht? Wir haben als Übersetzer, ich würde manchmal, wenn ihr Probleme habt mit den Übersetzungen, euch unbedingt empfehlen, weil wir waren wirklich Leute, die man am Seeker festbinden musste. Zum Teil am Anfang. Also ich der Schlimmste von allen, weil ich komme aus einer revolutionären Ecke, gesellschaftlich herausmarschiert, nicht? Und schaut im Englischen nach und schaut, wie Prabhupada das gesagt hat, sehr wichtig. Wir haben, das ist sehr wichtig, das war aber jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, Prabhupada wollte unbedingt, dass wir die Bücher lesen und ihn dort begegnen würden. Und das kann man wirklich feststellen, wenn man die Bücher dann liest in einer ratsuchenden Haltung, in einer aufmerksamen Haltung, da kriegt man so viel Fürsprache und so viel Intensität, und das sieht man ja als Prediger. Leute, die durch die Bücher von Prabhupada ihn getroffen haben, die sind einfach begeistert. Spiritual, das wirkt zeitlos und berührt Herzen zeitlos. Das ist, glaube ich, für uns als Enkelschüler und somit auch Schüler von Prabhupada sehr wichtig, dass wir diese eine Unterweisung nicht übersehen. Dass wir nicht, und auch als Prabhupada-Schüler ist das sehr wichtig, dass wir ihn verstehen, so wie Prabhupada verstanden werden wollte, durch die Literatur seiner Werke. Und ist sehr nice, da gibt es Studienkreise. Ich glaube, dass es sehr nice ist für euch als Devotees zu sehen, wie machen das die Wiesbadener, dieser Kreis, den Dinashana und Chakravarti bilden. Das sind ja so Studienstunden, nicht? Wie geht sowas? Wie kann man das inspirierend machen, dass sich jeder wohlfühlt dabei und so weiter? Gibt's da Diskussion? Wann gibt's Diskussion? Wie? Und so. Wie macht man das inspirierend? Nicht? Das ist sehr gut. Ein Tipp, den ich euch abschließend geben möchte, nur von mir, jetzt will ich auch was Persönliches sagen, ist, ich merke immer, dass im Leben bestimmte Themen aufkommen, im eigenen Leben. Und lies dann gezielt zu diesen Themen. Im Augenblick geht es mir mal wieder um dieses, was so einen neurotischen Westler bewegt, Ehre und Schmach, nicht? Verständnis und Missverständnis der eigenen Person. Und ich weiß, ich will das auf spirituelle Weise angehen und lese jetzt etwas über Maharaj Bharata, der war eine absolut große Persönlichkeit und wurde dann so runtergeputzt von diesem arroganten König Rahugana. Der wurde beschimpft wie der damit umgegangen ist und was der denn geantwortet hat darauf. Ne? Also das finde ich so ein Thema, und dann liest man und dann merkt man, wenn man dann in den Erläuterungen liest, Mensch, das ist so relevant, was ich hier lese. Das hat mir absolut gefehlt in dieser Situation, um damit umzugehen. Also es ist bekannt für den Menschen, dass der immer das liest, was ihn gerade interessiert. Und leider interessiert uns immer uns selber am meisten. Das ist auch so eine Tatsache. Wir grübeln den ganzen Tag über unsere Biografie. Damit wir da so ein bisschen Spiritualität reinbringen, können wir ja die Lebensthemen, die auftauchen, bei uns nachlesen in Prabhupads Büchern. Das ist nur so ein Tipp von meiner Situation. Entsagung zum Beispiel. Was gibt's noch für ein Thema, was in dem Leben eines spirituellen Menschen auftaucht? Letztendliche Dinge, aber auch die Bewältigung der praktischen Realität, in der ich mich befinde. Das ist noch so ein Thema, was immer wieder auftaucht. Streit und Missverständnisse lösen und so. Da gibt es wirklich Dinge, wo Prabhupada zu einem spricht und das dann löst für einen. Gut. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken und auch irgendwie verabschieden, weil ich sollte um 3 Uhr in Heidelberg sein und muss jetzt echt auf die Tube drücken, aufs Gaspedal. Danke. Ja. Hare Krishna.
Ich werde jetzt das Prinzip von Trinadapi ein bisschen brechen und erlaube mir hier ein paar Worte anzufügen. Ich möchte einfach von der weiteren Generation euch allen meinen herzlichen Dank. Ich denke, ich kann repräsentativ für alle sprechen, wie ihr das Erbe von Srila Prabhupada schön verwaltet und weitergegeben habt. Vielen Dank.
Krishna aber auch. Bala Krishna Prabhu hat
geweist, wie sehr Prabhupada das Ratha Yatra Festival am Herzen liegt. Und wir wissen, Rohini Sutta Prabhu, wenn man den besucht, der ist ein absoluter Jagannath-Liebhaber und Fan und hat also jetzt wirklich, das muss man wirklich sagen, dieses Jagannath-Wagen-Festival belebt. Erstmal gab es das ja noch gar nicht in all den Städten Deutschlands und das macht er möglich. Er ist in der Schweiz ein sehr anerkannter Künstler, Expressionismus, ne? Und der gibt da seinen Lakshmi rein, seine Energie und so weiter und macht diese Festivals über ganz Schweiz und Deutschland zunächst einmal hast oder sonst noch, also in Paris machen sie auch super mit dem Wägeli. Also ist ein großer Wagen und so weiter. Und ich finde es sehr schön zu sehen, wie er dieses Erbe von Srila Prabhupada weiterträgt. Da hat natürlich Rohini Sutta Prabhu, sein spiritueller Meister, sehr viel mit zu tun. Also das hat er ihm richtig den Samen reingegeben ins Herz. Also wie bitte? Ein Schaberer. Ja. Ganz sicher. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank an euch alle auch, dass ihr gekommen seid und so nice gesprochen habt, mit so viel Charme und so viel Originalität. Und ihr merkt bestimmt, wir sind ganz schön unterschiedlich als Gottbrüder und Gottgeschwister. Das ist sehr gut. So. Wäre ja langweilig, wenn ein Blumenbouquet nicht verschiedene duftende Blumen hätte. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Radha Madan Mohana ki. Go Premanandi Hari Hari Bo.